Ich würde gerne, bin ich laut genug oder brauche ich ein Mikro? Ich probiere laut zu sprechen. Ich würde gerne mit uns heute Morgen über ein Thema nachdenken, was mir sehr wichtig geworden ist in den letzten Monaten. Und falls jemand eher gehen muss oder zwischendurch einschläft, sage ich euch schon mal, was ich eigentlich sagen möchte, damit das auch ankommt. Ich glaube fest daran. Vielen Dank. Ich glaube fest daran, dass der Gott der Bibel, der Gott, an den wir glauben, ein Gott ist, der die Menschen liebt, das ist nichts Neues, aber dass Gott vor allen Dingen die Menschen liebt, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommen, die zerbrochen sind, die Probleme haben, die schwach sind, die mit sich selbst vielleicht auch nicht klarkommen. Denn ich habe manchmal so das Gefühl, dass unbewusst in uns drinsteckt, dass wir glauben, dass Gott nur die Guten lieb hat. Dass Gott nur die lieb hat, die fromm sind, die alles immer schön perfekt machen, wo die Familie so eine Bilderbuchfamilie ist und alles in Ordnung ist. Und dass wir manchmal so mit unserem eigenen Zerbruch und unseren eigenen Schwierigkeiten ja Probleme haben, zu Gott zu kommen. Aber ich möchte euch heute Morgen eindringlich in Erinnerung rufen, Gott liebt alle Menschen, besonders dich, besonders dann, wenn du Probleme hast. Gott ist für dich. Ich möchte gerne zu Beginn eine kurze Erfahrung erzählen. Und zwar hatte meine Frau vor einiger Zeit einen Herzenswunsch. Er ahnt, was es ist. Meine Frau wollte eine Katze anschaffen. Ich weiß nicht, ob ich zu viel beruflich unterwegs war oder so, warum das jetzt auf einmal so kam, aber meine Frau hatte sich in den Kopf gesetzt, dass sie so ein süßes, kleines, puscheliges Haustier uns anschaffen, das unseren zwei Familienhaushalt ergänzt und uns immer freudig begrüßt und sich streicheln lässt und uns lieb hat. Ich bin nicht so der Haustierfreund und ich habe viele gute Argumente gehabt, warum man kein Haustier anschaffen kann oder soll. Wir hatten auch nur eine kleine Wohnung im Ruhrgebiet, ohne Garten, ohne Balkon. Das ist gar nicht geeignet für so ein Tier und das macht alles keinen Sinn. Wir haben lange diskutiert, aber wie in einer guten Ehe das so ist, am Ende setzt sich die Frau durch und ich war dann bereit, okay, wir kaufen ein Haustier. Meine Frau hat sich dann auf die Suche gemacht, recherchiert im Internet und hat dann festgestellt, bei ihrer Recherche, dass es tatsächlich nicht so artgerecht ist, dieses Tier bei uns in der kleinen Wohnung und so weiter zu haben. Und wir sind beide berufstätig, sind beide viel weg. Dann ist das arme Tier ganz alleine und kriegt womöglich noch einen Knacks in die arme Katzenseele. Wir brauchen noch einen Spielkumpan, also eine zweite Katze, damit die Katze sich wirklich wohlfühlt. Ja. Ich wollte keine Katze, jetzt haben wir zwei geplant anzuschaffen. Bei den Recherchen, die meine Frau weitergemacht hat, kam dann raus, ja, es ist ja fast schon egoistisch, wenn wir uns zwei süße kleine Kätzchen kaufen. Es gibt so viele arme Katzen da draußen, die kein Zuhause haben. Wir sind im Tierheim gefahren und haben zwei arme Katzen versucht, ein neues Zuhause zu bieten. Meine Frau hat sich super Katzen ausgesucht, puschelig, niedlich, beide aus einem Haushalt, super Sache. Und wir waren ganz glücklich, haben uns vorbereitet, wie gute Katzeneltern das so machen. Alles gekauft, was man kaufen kann. Ein Katzenklo und noch ein Katzenklo, sind ja zwei Katzen, ja, und Futter und Kratzbaum und was auch immer man alles kaufen kann. Wir waren also bereit für unsere Katzen. Sind wir angefahren und wir haben hier diese kleinen Trageboxen hinten am Rücksitz gehabt und die haben so miaut und hatten so Angst und wir haben als gute Katzeneltern so ruhig, gleich sind wir zu Hause, alles wird gut. Dann haben wir sie nach Hause gebracht, Türchen auf im Wohnzimmer und zack, die Katzen raus, Schwanz nach oben, alles beschnuppert und sie waren so glücklich. Und wir waren so glücklich am Anfang. Leider hat sich herausgestellt, dass eine der beiden Katzen ein unbewältigtes Aggressionsproblem wahrscheinlich aus der Vergangenheit erhöht hatte und dominiert hat. Das ist wahrscheinlich so das Wort dafür. Eine sehr dominante Katze stand auf dem Katzenzeugnis. Das war bei den Schiffen früher unausstehlich. Auf jeden Fall hatten wir diese Katze und sie hat die andere Katze bekämpft. Aber sie hat auch uns bekämpft. Und das war das Problem. Und wir waren ein bisschen überfordert. Wir hatten noch nie eine Katze zu Hause. Und jetzt hat uns diese Katze angegriffen, bekämpft, auf uns draufgesprungen. Wir waren so ein bisschen, nicht Herr der Lage. Und wir haben recherchiert, ja. Meine Frau hat recherchiert. Und dann haben wir gefunden, ja, wenn die Katze aggressiv ist, nicht zurückschlagen, ja. Beruhigen, aufpassen und irgendwie versuchen, das auszuhalten. Und wir haben es versucht. Wir haben es wirklich versucht, ja. Aber dann war es so weit, dass meine Frau sagte, Schatz, ich muss in die Küche, kommst du mit? Ja, die Katze ist im Wohnzimmer. Das war dann nicht so schön. Und es war wirklich nicht so einfach. Als mir das Blut so die Hände runterging, ich habe mit Küchentuch versucht, die Blutung zu stillen, dachte ich, das kann es doch nicht sein, da war mir keine Katze angeschafft. Und auch meine Frau hat es eingesehen Und leider sind wir bei unserem Versuch, gute Katzeneltern zu sein, gescheitert und mussten die Tiere wieder ins Tierheim bringen. Wir waren überfordert. Als die Frau vom Tierheim so meine Arme und so gesehen hat, oh, geht's mal lieber zum Arzt und so, das sieht ja gar nicht gut aus. Ich hätte ihm die Katze nicht gegeben als Anfänger. Ja, das hätte sie uns vielleicht vorher sagen können. Dann haben wir halt so unsere leidvolle Katzenerfahrung. Warum erzähle ich das? Manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, da haben wir so einen Traum von einer kuscheligen Katze. Und wenn wir diesen Traum angehen, dann stellt sich heraus, dass es ein Albtraum wird und es ist ein wilder Tiger. Und bei so einem Haustier ist das noch lustig, das ist nicht so das Entscheidende. Aber was ist bei den Lebensthemen, die wirklich wichtig sind? Was ist bei so einem anderen Traum, den du vielleicht hattest oder hast, dass du dir so diese Familie wünschst? Einen tollen Partner, Kinder, Reihenhaus mit weißen Zäunchen und einem kleinen Hund dabei. Was auch immer, du hast diesen Traum von dieser schönen, glücklichen Familie. Und du machst dich auf den Weg und du wagst Liebe und du wagst Vertrauen und du wagst Partnerschaft. Und dann stellst du nach einigen Jahren fest, dass deine Familie zerbrochen ist, dass die Partnerschaft in der Scheidung geendet hat und du jetzt dastehst mit den zwei Kleinen. Was passiert in deinem Leben, wenn so ein Traum platzt und vielleicht ein Albtraum? Oder so ein anderes Thema, wir als Adventisten sind ja, was die Gesundheit angeht, sehr, haben viele gute Ideen. Und du träumst diesen Traum von einem gesunden Leben. Und du nimmst diese vielen guten Ratschläge, die wir so haben, auch ernst. Und du lebst dieses Leben. Und dann kommt da trotzdem diese Diagnose. Und die ist nicht gut. Und du ringst auf einmal mit deinem Leben. Was machst du, wenn so ein Traum zum Albtraum wird, wenn so ein Traum zerplatzt? Oder vielleicht das Entscheidendste? Du träumst von diesem Leben mit Jesus. Von diesem Gott, der gut ist, der dich erlöst. Und du wagst es. Du lässt dich taufen, du triffst deine Entscheidung für Jesus, du wirst Teil einer Gemeinde und du bist mittendrin und dann stellst du irgendwann in deinem Glaubensleben fest, dass diese vielen guten Wünsche und Hoffnungen und Ideale, die du hattest, sich gar nicht mehr so ideal anfühlen. Dass du Gott vielleicht schon lange nicht mehr gespürt oder gehört hast. Und dass manchmal auch Gemeinde, die eigentlich Heimat sein soll, manchmal auch ein Ort ist, wo sehr viel Streit ist. Was machst du, wenn so ein Traum zum Albtraum wird? Und ich möchte gerne genau über diese Spannung mit uns nachdenken, weil ich glaube, dass wir alle mal in unserem Leben in so eine Situation kommen, wo uns diese innere Spannung zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen Ideal und Realität fast zerreißt. Wie gehen wir damit um? Und welche Rolle spielt Gott dabei? Ich möchte gerne in diesem Zusammenhang einen Text aus der Bibel lesen von einem Mann, der genau diese Erfahrung gemacht hat. Apostelgeschichte 9, ich lese die ersten 9 Verse. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem Hohepriester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, das ist also die junge christliche Gemeinde, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, da sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Da ist dieser Saulus. Und er hat dieses Erlebnis vor Damaskus, hat Eingang gefunden in den deutschen Sprachgebrauch. Damaskus-Erlebnis als ein Augenblick, wo sich das Leben um 180 Grad verändert. Und dieser Saulus, der war ein Shootingstar der religiösen Szene. Er war der kommende Pharisäer, der geistliche Leiter des Judentums. Und er hat Fortschritte gemacht wie kein anderer in seinem Alter. Sehr früh Verantwortung bekommen. Und er war ein Eiferer für Gott. Hochintelligent, hochgebildet, engagiert, fleißig, enormes Potenzial. Und das hat er ausgeschöpft. Er hat für seinen Gott geeifert. Für seine Religion, für seine Tradition, für seine Glaubensgemeinschaft. Und er war bereit, dafür über Leichen zu gehen. Und das hat er wortwörtlich getan. Er wollte diese Heresie, diese junge christliche Gemeinde ausrotten. Und er hat gefoltert und gemordet. Wir kennen die Geschichte von Stephanus, der Steinigung, wo er mitten dabei war. Und er war bereit, alles dafür zu geben, damit er seinen Idealen träumt. Und dann kommt dieses Damaskus-Erlebnis. Da ist auf einmal bei helllichtem Tag ein Licht aus dem Himmel, eine Stimme aus dem Himmel, das muss Gott sein. Und er fällt auf den Boden. Und diese Stimme aus dem Himmel sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und an dieser Stelle, wo Gott ihn direkt anspricht, da stellt er doch tatsächlich die Frage, wer bist du, Herr? Es muss doch Gott sein, oder nicht? Das ist doch klar. Aber Saul stellt in der Mitte seines Lebens fest, dass der Gott, an den er geglaubt hat, nicht der Gott war, der da wirklich ist. Er stellt fest, dass er sein Leben lang bisher einer Illusion gefolgt war. Dass er Religion und Tradition hatte, aber nicht Gott. Dass er den gar nicht kannte, dass er fragen muss, wer bist du eigentlich? Und dass Religion und Tradition noch lange keine persönliche Gottesbeziehung sind. Paulus stellt fest, oder Saulus stellt fest, er kennt Gott nicht. Aber er hat für den Gott, für seinen Gott, Menschen umgebracht. Da zerbricht etwas in ihm. Da geht etwas kaputt, da wird aus seinem Traum ein Albtraum. Und er stellt fest, dass er die ganze Zeit nicht für Gott, sondern gegen Gott gekämpft hat. Das macht ihn fertig. Und man liest, wenn man später die Paulusbriefe liest, immer wieder auch, dass er das beschreibt und sich selber auch kaum vergeben kann dafür, was er getan hat. Und wahrscheinlich wird er oft in seinen Albtraum die schmerzverzerrten Gesichter von Gefolterten vor sich gesehen haben, später. Was hat er angetan? Was hat er angerichtet? Und sein Leben in diesem Moment ist nicht mehr das gleiche. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber wie sieht es in unserem Leben aus? Hast du Tradition? Hast du Religion? Oder hast du Jesus Christus in deinem Leben? Wenn Gott dich anspricht, musst du fragen, wie Paulus, wer bist du eigentlich hier? Oder wissen wir, an wen wir glauben? Wissen wir, wer uns gerufen hat? Wissen wir, wer unser Gott ist? Es wäre dramatisch, wenn wir wie Paulus feststellen müssten, irgendwann in unserem Leben, dass wir viel Religion, viel Tradition, aber wenig Jesus haben. Es wäre dramatisch. Kommt die zweite Hauptperson der Geschichte, Ananias. Ananias ist im Gegensatz zu Saulus nicht der größte Christenverfolger der damaligen Zeit, sondern ein überzeugter Christ, der in Damaskus unterwegs ist. Und es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Ananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung. Ananias! Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Ananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und auch hier hat er Vollmacht von den Hohepriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Interessant, ja? Auch in dieser zweiten, bei der zweiten Hauptperson, da spricht Gott in das Leben. So unvermittelt, so direkt. Und auch da kommt diese Stimme wie aus dem Nichts. So, Ananias. Aber es ist interessant, wie Ananias antwortet, oder? Der muss nicht fragen, wer bist du, Herr? Sondern er kennt seinen Herrn. Er kennt die Stimme seines Herrn. Und er sagt, hier bin ich, Herr. Was soll ich tun? Für mich ist das ein begeisterndes Vorbild. Da ist jemand, der die Stimme seines Herrn kennt. Vielleicht die Frage an uns. Wann hast du das letzte Mal die Stimme Gottes gehört? In deinem Leben. Vielleicht nicht eine Audition, aber die Stimme Gottes, die so auf verschiedene Weisen zu dir sprechen kann. Durch sein Wort vor allen Dingen, aber durch Erfahrung, durch andere Menschen, durch die Gemeinde, vielleicht sogar durch eine Predigt. Wann hast du das letzte Mal Gottes Stimme in deinem Leben gehört und wie hast du reagiert? Wie Paulus? Wer bist du, Herr? Oder wie Ananias? Hier bin ich. Aber obwohl Ananias sehr wohl die Stimme seines Herrn kennt und auch reagieren möchte, da ist er doch verblüfft über den Auftrag. Denn Gott sagt ihm, du geh mal in die Straße mit Straßennamen und klingel, geh mal dahin, klingel mal an dem Haus und da ist einer und dem legst du die Hände auf und für den bittest du. Und sagt Ananias, okay, aber habe ich das richtig gehört? Saulus? Ich soll zum Saulus gehen? Und Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Schau mal, Saulus ist der größte Christenverfolger der damaligen Zeit, und ich bin Christ. Das ist ja, als ob du ein Lamm zum Löwen schickst. Das kannst du nicht ernst meinen, Gott. Und manchmal ist es so, dass wenn Gott zu uns spricht, dass es nicht mal so ganz angenehm ist. Manchmal fordert Gott von uns Glauben. kurze persönliche Erfahrung. Ich mache ein berufsbegleitendes Studium noch und war vor einiger Zeit in Andrews University, also bei unserem großen adventistischen Universität in Amerika. Und ich hatte einen Sabbat mal frei, sonst muss ich immer predigen, und das war so toll. Ja? Ich habe als Gottesdienst-Junkie mir 3 Gottesdienste angeschaut, morgens um 8 in der Village Church, um 10 bei den Studenten, um 12 bei Bright Nelson in der großen Campuskapelle, 3 Gottesdienste predigten, alles voll rum. Und ich war so aufgetankt und war so fromm und glücklich, und das war ein schöner Sabbat. Und ich war am Nachmittag in Naturschutzgebieten mit meinem kleinen Mietauto und fahre so auf dieser endlos langen Straße, da in Amerika ist ja nicht so kurvig, sondern immer ewig lange. Ohne Auto hat man keine Chance, also ist man verdächtig da. Man fährt. Ich fahre auf dieser Straße und freue mich auf meinen schönen Sabbatnachmittag und bin dem Herrn so nah und so fromm und fröhlich. Und dann fahre ich auf dieser Straße, da sehe ich so einen Typen am Straßenrand. Der schlurfte da so her, sah sehr ungepflegt aus, hatte seine Plastiktüten. Und während ich so an ihm vorbeifahre, hält er die Hand raus und möchte gerne Anhalter fahren. Und ich fahre an ihm vorbei und gucke ihn mir so an. Und ich bin ja frommer Mann, ich denke so, der arme Kerl. Da hat man richtig Mitleid mit so einem, der da über die Straßen läuft. Ich denke, wie will der denn an sein Ziel kommen? Und wer nimmt den mit? Der nimmt mich an. Und ich habe so viele mitleidige Gedanken in mir gehabt und fahre so meines Weges. Da höre ich auf einmal diese Stimme in meinem Hinterkopf, Christian Jung. Und ich dachte, oh, nee. Ich habe noch nie mal in meinem Leben Anhalt genommen. Ich fange jetzt hier nicht damit an. Aber es hat mich locker gelassen. Christian Jung. Ich dachte, nein. Also ich bin in Amerika, die haben Pistolen und so und ich kenne die alle nicht und das mache ich nicht. Aber ich rede so mit mir und fahre so weit es will. Und fast wie so eine Stimme in meinem Kopf, aber Christian, wenn ich das doch möchte. Oh, ich habe die Bremse getreten und bin rechts angefahren und dachte, okay Gott, lass uns reden. Okay, ich drehe um, ich bin schon ein paar Minuten gefahren, also ich habe wirklich gerufen und ich wollte das nicht. Ja? Ich drehe um, wenn er noch da ist, nehme ich ihn mit. Ich fahre also diese ganze lange Landstraße zurück, die ganze Zeit, und fahre an ihm vorbei. Er ist wirklich ein ganzes Stück gelaufen und er ist auf einer Autobahnauffahrt Richtung Norden, da wollte ich gar nicht hin, auf so eine Autobahnauffahrt gelaufen, wollte anderthalb. Ich fahre an ihm vorbei, während ich an ihm vorbeifahre, sehe ich, wie er mit den Händen in der Luft fuchtelt, mit sich selber redet. Und ich denke so, Hilfe, der ist auch noch verrückt. Willst du dich mitnehmen? Aber ich hatte den Deal gemacht, ich fahre also auf diese Autobahnauffahrt, fahre rechts ran, mache die Tür auf, er kommt angeschlurft, wirft sich in meinen Sessel mit den Typen und schaut mich an. Ich sehe, der hat so ein paar Zähne noch im Mund, nicht so sehr viele. Und ich denke so, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Und dann sagt er 2 Sätze zu mir. Und die haben mich umgehauen. Sagt er zu mir, Gott, der Allmächtige, hat mich zu mir geschickt. Er hört immer meine Gebete. Ich habe in dem Moment Gänsehaut bekommen. Da ist der verzweifelte Landstreicher irgendwo, der nicht klarkommt. Und er ist ein verzweifeltes Gebet auf seine Art und Weise seinem Gott aus. Und Gott muss sehr lange mit einem selbstgerechten Pastor diskutieren, dass der auf die Idee kommt, den zu nehmen. Ich fahre mit ihm 20 Meilen in die falsche Richtung. Es war eine sehr komische Autofahrt. Er hat immer meine Hand genommen, weil ich jetzt sein bester Freund war. Das war schwierig. Er hat bei 120 mehrfach aus dem Autofenster gespuckt, so auf der Autobahn, hat irgendwelche Dosen aufgemacht mit zweifelhaften Substanzen, hat mir seine Lebensgeschichte erzählt, die sehr schwierig und sehr verworren war. Dann kam er auf die Idee, dass er Geld brauchte, sehr viel Geld, und dass ich ihm das geben sollte. Und dann hat er mir erzählt, dass er Taekwondo kann und früher in einer Gang war und Glücksquert irgendwas war. Und eine schlechte Kombination. Ne? Aber ich hatte keine Angst, weil ich wusste, Gott hat immer Auto gesetzt. Ich habe ihn geredet. Versucht ihm zuzuhören, Mut zuzusprechen. Und wir fahren die ganze Weile. Und auch wenn er 1000 Dollar von mir wollte und das ganz dringend war, habe ich ihm am Ende nur 20 geben können. Ich habe viel gebetet und er ist fröhlich seines Weges gezogen. Und ich fahre diese 20 Meilen zurück auf der Autobahn und denke, was war denn das jetzt? Lieber Gott, was willst du mir damit sagen? Das war die skurrilste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Und auch da, das ist natürlich sehr subjektiv, ich weiß, aber so dieser Eindruck, als wenn Gott mir nachguckt. Sag Christian, eigentlich ist das deine Geschichte. Eigentlich ist das deine Geschichte. Du siehst vielleicht nicht so auf den ersten Blick so heruntergekommen aus und manchmal ziehst du den Anzug an. Aber wenn du ehrlich bist, kommst du auch alleine nicht ins Ziel. Bist du genauso hilflos in deinem Leben. Und ich habe so viele Momente, wirklich, sehr, sehr häufig, wo ich auf meinem Arbeitszimmer am Teppich liege und sage, lieber Gott, ich komme nicht klar. Hilf mir. Hilf mir. Wo ich auch dieser hilflose kleine Junge bin, der die Hand eines starken Vaters braucht, der ihn herausholt. Ich komme auch nicht ans Ziel. Und ich habe auch viele Wünsche. $1000 andauernd vom lieben Gott, manchmal noch mehr. Und Gott gibt mir manchmal auch nur die 20. Das, was ich zum Leben brauche. Das ist meine Geschichte. Vielleicht auch deine. Gott spricht auch heute noch zu uns. Gott will auch heute noch in unser Leben wirken. So wie damals bei Paulus und Hananias. Gott kann und will einen Unterschied machen. Die Frage, sind wir bereit, seine Stimme zu hören? Wir sind auch so zugedröhnt, mit Medien so vollgestopft, mit Informationen einfach übersättigt, dass wir manchmal diese leise Stimme Gottes nicht mehr hören. Das ist unser Problem, nicht Gottes. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Und Hananias, der fragt ja nochmal nach, der diskutiert mit Gott und sagt, Gott, meinst du es ernst? Soll ich wirklich zu dem gehen? Ja? Und sagt Gott, ja, das ist er. Geh dahin. Und dann sagt er was total Verrücktes, denn dieser Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Und er wird meinen Namen vor Könige und Nationen tragen. Also, für den Hananias in der Situation damals, das muss sich wie Science Fiction angehört haben. Ich meine, wir wissen, wie die Geschichte ausgeht, aber Hananias wusste das nicht. Der größte Christenverfolger der damaligen Zeit wird zum größten Christus bekennen. Wie soll das denn funktionieren, bitteschön? Aber das ist die Ansage Gottes. Und wenn Gott etwas sagt, dann macht das auch. Und wir wissen, dass diese Geschichte wahr wird. Dass Paulus wie kein Zweiter als Missionar und Evangelist durch die Gegend gezogen ist. Dass er Gemeinden gegründet hat wie kein anderer. Dass er die Gemeinde nach Europa gebracht hat. Deshalb sind wir hier. Dass er große Teile des Neuen Testamentes selber geschrieben hat. Dass er quasi viele Grundlagen unseres Glaubens einfach aufgeschrieben hat. Ohne Paulus wäre die Kirche nicht, wie sie wäre. Aber in der Situation damals muss ich das total verrückt angehört haben. Aber Gott kann. Selbst aus diesem verdrehten Paulus einen Christusbekenner par excellence machen. Und Gott kann auch in unser verdrehtes Leben sprechen. Und Gott kann auch unser Unvermögen und unseren Zerbruch und unsere Schwierigkeiten und unsere Störungen nutzen, dass trotzdem Gutes draus wird. Wenn Gott Paulus damals benutzen konnte, dann kann er auch dich heute benutzen. Für Gott gibt es keine Menschen, die zu schlecht oder zu ungeeignet oder dumm werden. Gott kann. Wir glauben an einen großen Gott, der nicht auf das menschliche Potenzial so sehr angewiesen ist, wie wir manchmal meinen. Sondern er kann aus ganz wenig ganz viel machen. Aber da gibt es diesen zweiten Satz. Und den überlesen wir auch. Ja, Paulus, der macht sich auf zu den größten geistlichen Höhenflügen, die man sich vorstellen kann. Der weckt Tote auf. Der tut Wunder. Der macht die krassesten Dinge. Der erlebt Gott wie kaum ein anderer. Der wird in den dritten Himmel entrückt und sieht unaussprechliche Worte und Dinge, die er uns nicht mehr mitteilen durfte. Paulus hat Gott erlebt wie kaum ein anderer. Ein auserwähltes Werkzeug, das Herr. Aber da steht auch, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Wie passt denn das jetzt zusammen? Paulus, der geistliche, christliche Superstar, der leiden muss wie kaum ein Zweiter. Wie passt das zusammen? Wie kann das Gottes Plan sein? Aber es ist scheinbar in der Vorhersehung Gottes so, dass es so sein muss. Und wir kennen auch die andere Seite aus dem Leben des Paulus. Verfolgt, Hunger, Durst, geschlagen, mehrfach gepeitscht, gesteinigt, Füße in den Block, Schiffbruch erlitten, ausgeraubt und am Ende als Märtyrer bei Nero gestorben. Ja, auch das war das Leben des Paulus. Und anfangs habe ich gesprochen über diese Träume, die zu Albträumen werden. Diese Spannung, die wir manchmal in unserem Leben haben. Verschiedene Lebensbereiche. Und ich spüre, dass im Leben des Paulus es nicht anders war. Und wenn wir die Briefe des Paulus lesen, dann spüren wir, in welchen Spannungen er leben musste. Er kannte Überfluss, aber er kannte Mangel. Er kannte es, Gott ganz nah zu sein, aber er hat sich auch im Gefängnis sehr einsam gefühlt. Paulus kannte die ganze Bandbreite des Lebens. All die Spannungen, all die Nöte, all die Probleme. Und Gott hat ihn gerade in diesen Spannungen bewahrt und durchgetragen. Und wenn du demnächst mal wieder an einem Punkt bist, wo du am liebsten loslassen möchtest, dann möchte ich dich an Paulus erinnern. Dann möchte ich dich an Gott erinnern. An unseren Gott, der größer ist als unsere Probleme. Der Gott, an den wir glauben, ist größer als deine Eheprobleme. Der Gott, an den wir glauben, ist größer als deine Ängste und Depressionen. Der Gott, an den wir glauben, ist größer als deine Arbeitslosigkeit und deine finanziellen Nöte. Der Gott, an den wir glauben, der ist größer als all das, was dein Leben schwer und dunkel macht. Gott ist größer. Glauben wir das? Gott kann und will unser schwaches Leben verändern. Gott will in unseren Zerbruch hinein Worte der Heilung sprechen. Gott kann unser kaputtes Herz wieder zusammensetzen. Gott kann und will, denn Gott ist größer. Frei des Glaubens. Wir sind von Gott erlebt. Gott hat was mit uns vor. Wir sind nicht aus Zufall in dieser Welt, sondern weil Gott dich gewollt und geplant hat. Und Gott kann etwas verändern und will etwas verändern. Und er braucht nicht nur diese Paulus in dieser Welt, sondern er braucht Irma Müller und Käthchen Schmidt und, ich hoffe, die heißt so nicht, er braucht uns ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. Denn nur du kannst an der Stelle, wo du bist, so wirken, wie du es kannst. Du bist eine einzige Kombination aus Gaben, Fähigkeiten, Charakter, Biografie, Interessen und Neigung. Nur du hast das Beziehungsnetzwerk, das du hast. Und Gott möchte dich gebrauchen, dass du einen Unterschied machst. Dass du Reich Gottes baust. Mit unseren bescheidenen Mitteln, aber auf eine großartige Weise. So wie damals mit Hananias, ganz normaler Typ, mit Petrus, ungebildeter Fischer und all den anderen. Sind wir bereit, uns darauf einzusetzen? Ich darf euch noch eine persönliche Erfahrung erzählen. Ich merke, dass ich habe mich berufen gefühlt, als junger Mann Prediger zu werden und habe das auch, bin das angegangen, sehr idealistisch und wollte die Welt verändern. Und ich muss euch sagen, dass ich in den ersten Jahren meines Dienstes mindestens einmal im Jahr Nerven zusammengebracht habe. Das ist nicht so witzig, wie es das an. Da sagt Gott, ich kann das nicht. Das ist zu kosten, nimm das von mir. So viel Frust, so viel Scheitern, so viel Ablehnung, so viel Schwieriges. Gott, ich pack das nicht. Und auch die Gemeinden sind manchmal gar nicht so einfach. Und ich weiß, vor einiger Zeit, da ging es mir wieder nicht so gut. Lieber Gott, ich bin noch jung genug, ich kann noch was Vernünftiges studieren, noch Karriere machen und irgendwas was Normales in meinem Leben anfangen. Hol mich hier raus. Und das ist nicht so schön, wenn man so Misserfolge sieht und das alles nicht so klappt und das doch keiner hören will und man sich so enttäuscht. Und ich weiß, adventistische Großveranstaltung, ich habe so eine gelbe Warnweste an, ich bin irgendwo am Parkplatz und weiß irgendwelche Leute ein und mir geht's dreckig. So richtig dreckig. Und ich stehe da, mache da so mal einen Dienst und da kommt auf einmal so eine alte Schwester mit vorbei. Ich kenne sie, ist an der Gemeinde, also ein paar Gemeinden weiter von uns. Und sie kommt auf mich zu, guckt mich an und sagt, Christian, du siehst nicht gut aus. Wie geht's dir? Mir ging es so dreckig in dem Moment und sie nimmt mich so wahr. Also die anderen haben mich alle nicht wahrgenommen, aber sie nimmt mich wahr, sie schaut mir die Augen und ich konnte mich an. Ich habe angefangen zu heulen. Natürlich peinlich, so viele Leute drumherum, ich habe mich weggedreht, es war unangenehm. Aber sie kommt und nimmt mich in den Arm. Und sie geht mir so ein bisschen abseits. Und sie spricht mir Mut zu. Sie betet mit mir. Und dann sagt sie am Ende was von diesem Gespräch, wo ich so am Zweifeln mache. Sagt sie das zu mir. Sagt, Christian, du kennst doch dieses Gleichnis von der vielfältigen Saat. Da gibt es einiges, das fällt auf Steinige und einiges unter Dorn und einiges auf den Weg. Aber da fällt auch etwas auf fruchtbaren Boden. Und manches bringt 30, manches 60 und manches 100-fach Frucht. Christian, du bist so ein Samenkorn, das 100-fach Frucht bringt. In dem Moment hat sich das so nicht danach angefühlt. Ich hätte am liebsten alles hingeschmissen. Aber Gott spricht durch diese alte Schwester in mein Leben. Und sie sagt, Gott hat dieses Wort auf mein Herz gelegt, dass ich dir das sage. Und Gott spricht durch sie in mein Leben und macht mir in diesem verzweifelten Moment Mut, dass ich nicht aufgebe, dass ich es nicht hinschmeiße, sondern dass ich dranbleibe. Dass ich die Spannung ertrage im Glauben. Und wenn du vielleicht auch manchmal an so einem Punkt bist, wo du am liebsten hinschmeißt und sagst, nein, das bringt doch alles nichts, dann lass Gott in dein Leben sprechen. Lass Gott in dein Leben sprechen. Und ich möchte heute auch in dein Leben sprechen und dir Mut machen. Gott hat dich erwählt. Lass es nicht los, gib's nicht auf. Bleib dran. Genauso wie Paulus, genauso wie Petrus, genauso wie ich und genauso wie viele andere besteht das christliche Leben aus diesen Spannungen. Die Frage ist, ob wir im Glauben überwinden können. Gott ist nicht Mensch geworden, damit wir Götter werden, sondern dass wir mehr Mensch sind. Gebrochen sein ist eine grundlegende menschliche Eigenschaft und die beste Gelegenheit, mit unserem Retter zu leben. Deshalb hat die Heilung, die Jesus anbietet, wenig mit unseren Träumen zu tun, dass alles besser wird. Mich begeistert das Zitat, ich möchte es noch einmal lesen. Gott ist nicht Mensch geworden, damit wir Götter werden, sondern damit wir mehr Mensch sind. Gebrochen sein ist eine grundlegende menschliche Eigenschaft und die beste Gelegenheit, mit unserem Retter zu leben. Deshalb hat die Heilung, die Jesus anbietet, wenig mit unseren Träumen zu tun, dass alles besser wird. Ich glaube daran, dass Jesus Heilung anbietet. Ich habe es in meinem Leben erlebt. Dass er die Scherben meines Lebens zusammengesetzt hat. Und dennoch werde ich immer wieder in Schwierigkeiten kommen. Und dennoch ist mein Leben nicht immer nur Erfolg für Sie. Und dennoch bleibt das christliche Leben eine geistliche Herausforderung. Aber ich möchte Sie im Glauben geben. Ich möchte euch dazu einladen, auch an diesem Gott festzuhalten. Und dass wir daran glauben, dass er nicht nur den perfekten, schönen und starken berufen hat, sondern uns. Und die Jesus. Amen. Amen. Jesus, wir haben es gesungen, wir möchten dir unser Leben geben. Wir möchten für dich leben und mit dir leben, auch in den schwierigen Zeiten. Und Gott, danke, dass du uns besonders in unseren schwierigen Zeiten besonders nah sein willst. Dass du in unser Leben sprichst, wenn wir bereit sind, es zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns von dir immer wieder ermutigen und aufhelfen lassen, den nächsten Schritt zu gehen. Herr, hilf auch, dass wir nicht resigniert und lethargisch einfach das Leben irgendwie an uns vorbeiziehen lassen, sondern dass wir wirklich die Erwählung und die Berufung, die du ausgesprochen hast über uns, dass wir sie annehmen, dass wir für dich diese Welt zu einem besseren Ort machen, dass wir uns einbringen für unseren Nächsten, dass wir Menschen lieb haben, ja, unsere Geschwister, unsere Familie zuerst, aber auch all die anderen Menschen in unserem Umfeld, und dass wir ihnen ein Stück weit Licht sein dürfen auf ihrem Weg zu dir hin. Gott, segne bitte auch diese Gemeinde hier, schenk, dass sie ein Ort sein darf, weiterhin für Menschen, die dich suchen, dass sie dich hier finden können, dass hier Liebe gelebt wird, dass hier dein Reich wirklich gebaut wird, in unseren Herzen, aber auch in der Gemeinschaft, die hier entsteht, und hilft, dass wir dranbleiben, bis du wiederkommst. Danke dafür. Amen.
Amen.